Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler.
Wir haben in der letzten Folge über Limitationen in Studien geredet und danach sind wir ziemlich ins Plaudern gekommen über eine Studie, die du mir vor kurzem geschickt hast, die ich zugegebenermaßen die Statistik nicht durchdrungen habe, Katharina. Aber dafür habe ich ja zum Glück dich an meiner Seite. Und da geht's eben auch um Vertrauen und darum, dass man dann vertrauen muss, dass die Leute wirklich ganz genau wissen. Und es geht eben auch darum, dass ich mein Vertrauen dadurch aufbaue, dass ich sage, was ich nicht kann. Also ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind und was mir nicht möglich ist. Und in dem Moment frage ich Fachmenschen. Und meine Fachfrau für solche Limitationen zum Beispiel bist du. Und deswegen erklär mir doch diese Studie, die du für so essentiell, also ich habe dann auch verstanden nach langem Überlegen, aber du kannst das einfach viel besser beschreiben, was an dieser Studie so cool ist und warum das eine so wichtige darstellt.
Ja, gerne. Also über die Studie bin ich gestolpert, weil ich die so außergewöhnlich finde. Und zwar ist das eine Studie aus dem Bereich Ernährungswissenschaft oder eigentlich genauer gesagt Public Health. Und es geht um die Auswirkungen einer möglichen Zuckersteuer auf Übergewicht und Diabetes in der Bevölkerung. Oder eigentlich geht es nicht um die Auswirkungen, sondern es geht darum, wie gut man überhaupt Modelle rechnen kann für diese Auswirkungen. Also der Autor von dieser Studie, der heißt Karl Emmert Fees, der hat eine ziemlich viel in den Medien diskutierte Studie gemacht, wo er mit einem Modell berechnet hat, welche Auswirkungen eine Zuckersteuer haben könnte. Wenn man sich jetzt die neue Studie anschaut, dann ist es eine Studie, die eigentlich nur Limitationen beschreibt von dieser ersten Studie, nämlich was kann man mit so einem Modell eigentlich hinkriegen und was nicht. Weil das wahnsinnig schwierig ist, sich so Auswirkungen von politischen Änderungen auf das Verhalten von Menschen am Ende wirklich abzubilden oder vorherzusehen, weil es so viele Unwägbarkeiten gibt dahinter. Das eine ist, wie sich eben Menschen tatsächlich verhalten. Also ob das jetzt ist, was passiert eigentlich, wenn es eine Zuckersteuer gibt? Wie wird die überhaupt umgesetzt? Und wie verändert sich dann das Kaufverhalten? Und was bedeutet es dann, wenn substituieren die Menschen? Also kaufen die was anderes oder nicht? Nehmen die dann wirklich weniger Zucker zu sich? Welche Auswirkungen hat es, wenn die weniger Zucker zu sich nehmen und so? Und das sind alles Dinge, die kann man versuchen anzunehmen, aber die weiß man eben nicht. Und um auf diese Annahmen zu kommen, kann man sich berufen auf frühere Studien, die es schon mal gegeben hat, die dann zum Beispiel Aussagen treffen darüber, wie hoch die Preiselastizität ist. Also Preiselastizität meint, wenn ich den Preis von einem Produkt verändere, wie stark verändert sich dann eben die Nachfrage dem Produkt. Und da kann man jetzt einen Mittelwert nehmen aus früheren Studien. Man kann aber auch sagen, es gibt eine ziemlich große Bandbreite. Und aus diesen Bandbreiten heraus, je nachdem, ob man sich am oberen oder am unteren Ende bewegt, kommen dann eben ganz andere Ergebnisse raus am Ende. Und was jetzt die Autoren in dieser Studie gemacht haben, ist, sie haben einfach mal gezeigt, was passiert, wenn man jetzt sagt, okay, unsere Annahmen sind ja auch unsicher und die könnten eigentlich auch ganz anders sein. Wie verändern sich deine Ergebnisse? Und dann zeigen sie halt auch, dass die Ergebnisse sehr, sehr stark von den Annahmen abhängen. Und ich finde das halt total spannend, weil darüber ganz oft gar nicht diskutiert wird, sondern gerade bei so Modellierungsstudien, die gab es ja auch in der Corona-Zeit ganz oft, wird ja dann so getan, also ja, wir haben jetzt ein ganz tolles, komplexes Modell gebaut und das simulieren wir jetzt durch und haben irgendwie 100.000 Simulationsergebnisse und damit kommen wir jetzt zu dem und dem Ergebnis. Und dann sieht das aus, als sei es berechnet, aber tatsächlich sind eben ganz viele Vermutungen da drin, die man halt nicht sicher weiß und die werden oft nicht thematisiert. Und deswegen finde ich das so toll, dass es jetzt mal eine Studie gibt, die halt auch sehr deutlich darauf hinweist, wie sensibel solche Modellergebnisse reagieren darauf, wenn man die Annahmen variiert.
Absolut. Also all das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Und den Sinn dieser Studie habe ich auch verstanden und fand das eben auch total gut, weil gerade auch mit den Preisen, ne? Ich meine, wenn ich zu den Discountern gehe und diese super billigen, süßen Getränke nehme und mache die vielleicht 10 Cent dann teurer, dann ist es was anderes, als wenn ich ein sehr teures Getränk nehme und das dann eben um den gleichen Prozentsatz. Also 10 Cent ist jetzt blöd. Das ist genau das, was eigentlich nicht richtig ist, sondern um 10% erhöhe. Und dann erhöhe ich bei einem teuren Getränk das um 10%. Das ist ja eine ganz andere Sache. Und der Käufer von dem teuren Getränk ist auch schon jemand anders, aber es sind ja auch gerade diese Energy Drinks zum Beispiel, die ja eigentlich Zuckerwasser sind, ne? Und die sind ja auch sehr unterschiedlich teuer, je nachdem, wo man sie kauft, was sie für einen Brandnamen haben und all solche Dinge. Und natürlich verändert sich das Kaufverhalten dann auch nach Dingen, die ich vorher nicht berechnen kann. Wenn die dann für die das Geld, was sie mehr ausgeben oder einnehmen dafür, dann umso mehr Influencer zum Beispiel bezahlen, die dann trotzdem das Getränk in die Kamera halten und auf Social Media posten, dann kann ich das ja eigentlich gar nicht mit einberechnen. Und das ist genau das, was du eben bei diesen Modellierungen überhaupt nicht weißt, wie die Leute dann darauf reagieren, allein schon auf die Preise und wie weit die Preise dann eben wirklich 1:1 umgesetzt sind. Natürlich ist auch die Marge ja eine andere, je nachdem, wie teuer dein Getränke-Business. Wenn du vorher schon extrem knapp kalkuliert hast, dann musst du eben auch eher dann höheren Prozentsatz das erhöhen, als wenn du vorher schon ein bisschen großzügiger gemacht hast und musst vielleicht gar nicht so viel erhöhen. Und da ist so viel drin und deswegen ist es eben auch so schwierig. Ich glaube da schon daran, dass man, wenn man eine ungesunde Ernährung teurer machen würde, dass die Leute sich besser ernähren würden. Ich war heute zum Beispiel, das passt total schön ins Bild, ich war heute Morgen mit meiner Assistentin, ja, es ist super heiß in Berlin, wir haben 35 Grad im Büro und dann waren wir Eis kaufen, ne, und hatten so das Band voll mit Eis für die ganze Abteilung. Und ich hatte mir aber auch noch Aprikosen gekauft, weil es da gerade super leckere Aprikosen gab. Und dann haben wir so gescherzt irgendwie, ob wir denn jetzt Rabatt auf die gesunden Lebensmittel kriegen. Und dann sagte die Verkäuferin, nee, natürlich nicht, die gesunden Sachen sind immer teurer. Und irgendwie ist das ein bisschen so, ne, dass irgendwie das Eis eben doch oftmals günstiger ist als das gute Obst. Und gerade wenn du vernünftiges Obst kaufst, vernünftiges Gemüse, dann ist das eben eine gesunde Ernährung, ist eben oftmals teurer als Burger und Pommes. So ist das leider. Und wenn man da versuchen würde, an der Schraube zu drehen, aber wie man das macht und ob jetzt eine Zuckersteuer oder irgendwelche Strafzahlungen für irgendwas das sind, das ist halt ganz schwierig zu berechnen, was du wirklich tun musst. Und das Eigentliche, was wir ja auch immer sagen, wäre natürlich Aufklärung. Alles, was du zur Health Literacy von deinen Leuten tun kannst, was ja auch eine Form von Data Literacy ist, die leider in Deutschland nicht wahnsinnig ausgeprägt ist, geht ja momentan, jetzt kommen wir wieder an ein ganz anderes Thema, geht ja auch viel darum, weswegen gehen Menschen in die Rettungsstelle. Das ist ja auch eine Form von Health Literacy und eigentlich müsste ich die Leute dort gar nicht über so ungesunde Sachen aufklären. Eigentlich müsste ich dort gar nicht sowas tun, wenn die Leute sich gleich vernünftig ernähren würden, weil sie verstehen, worum es geht. Aber es klärt sie ja keiner darüber auf.
Ja, das ist ja auch anstrengender. Und es ist auch nicht so, es ist nicht so sexy, wenn man ein Programm aufzieht, um die Health Literacy zu steigern oder wenn man das jetzt wirklich in die Grundschullehrpläne reinbringt und geht auch nicht so einfach, ja, gerade weil Bildung ja auch noch Ländersache ist in Deutschland. Also zu sagen, wir haben jetzt in allen Grundschulen kommt jetzt das Thema Ernährung stärker rein. Das kriegst du nicht so leicht durchgesetzt und es ist auch nicht so plakativ, hier zu sagen, ja, wir haben jetzt was für die Gesundheit der Bevölkerung getan und deswegen haben wir jetzt eine Zuckersteuer eingeführt. Das ist halt auch immer, finde ich deswegen so schwierig, weil so viele Interessen dahinter stehen und weil oft auch ja doch ideologische Überlegungen auch dahinter stehen, natürlich von allen Seiten. Und dann wirklich zu sagen, okay, wie mache ich mich jetzt frei davon und schaue wirklich nur auf die Daten, das finde ich echt schwer. Und deswegen fand ich das auch wirklich, kann ich wieder nur nochmal sagen, so positiv von den Autoren dieser Studie, dass sie halt da diese Limitationen so deutlich rausgestellt haben. Ich habe letztens auch eine andere Studie mir in dem Kontext mal angeschaut und da ging es um Auswirkungen von der Zuckersteuer in Kalifornien. Und da wurde dann lang und breit diskutiert, ja, dass man irgendwie gesehen hat, es gibt jetzt irgendwie weniger übergewichtige Kinder. Und das stand dann auch so groß im Abstract drin. Aber wenn man genau hingeschaut hat, hat man halt gesehen, das war nur bei ganz bestimmten Arten Übergewicht zu messen. Also es war halt, der Effekt war auch nicht so ganz groß und er war auch nur in bestimmten Gruppen. Und er war nicht unbedingt da, wo man es erwartet hätte, weil du hast ja vorhin drüber gesagt, okay, gerade wenn man aufs Geld schauen muss, dann müsste man ja eigentlich stärker darauf reagieren. Und jetzt war es aber in der Studie so, dass ausgerechnet eigentlich die Kinder eigentlich aus unterprivilegierten Schichten, also aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten und gerade auch schwarze Kinder, bei denen hat sich viel weniger verändert als bei den weißen Kindern, ja, und das ist eigentlich erstaunlich, also weil man eigentlich sagen würde, naja, das ist ja auch oft assoziiert mit weniger Einkommen und deswegen müssten die ja stärker darauf reagieren und da müsste man auch stärkere Auswirkungen sehen, aber genau da ist es halt nicht passiert. Und deswegen finde ich, ist dann schon wieder so ein Wert von Modellierungsstudien, wenn man sie richtig anwenden würde, dass man nämlich sagt, Man versucht mal, ohne das Ergebnis von einem echten Experiment zu kennen, das mal vorherzusagen mit einer Studie und sowas wie, das in Kalifornien ist ja quasi ein echtes Experiment. Und dann schaut man, liegt das denn eigentlich in der Range von dem, was die Studie oder die Modellierungsstudie prognostiziert hat oder nicht? Das wäre dann halt einfach auch mal ein ehrlicheres Vorgehen und zu sagen, wie gut sind diese Modelle eigentlich? Also können die das, was tatsächlich passiert, auch relativ präzise vorhersagen oder halt nicht? Und aber dann müssten halt auch beispielsweise Medien wieder bereit sein, diese Unsicherheit auch aufzugreifen, nicht zu sagen, so, wir haben jetzt eine Riesenzahl, keine Ahnung, Zuckersteuer reduziert die Fälle von Übergewicht um 300.000 oder 3 Millionen oder ist total egal, irgendeine Zahl halt, sondern wirklich zu sagen, okay, es gibt möglicherweise Effekte, aber wir haben hohe Unsicherheiten drin. Wollen wir es trotzdem? Dann ist vielleicht doch eine ehrlichere gesellschaftliche Diskussion drüber zu reden. Wir wissen nicht so genau, wie es wirkt, wie stark es wirkt, aber wollen wir es trotzdem auch unter Abwägung aller möglichen negativen Folgen?
Ich meine, natürlich ist diese Diskussion um die Zuckersteuer, lässt natürlich ganz viele Leute in dem Moment, wo ich über diese Zuckersteuer rede, auch darüber nachdenken, was mache ich denn da eigentlich? Also jetzt trinke ich irgendwie diese süßen Getränke oder so. Wie lange hält denn das eigentlich an, dass die das mit der Zuckersteuer, dass wir wirklich weniger haben? Darüber wird ja auch ganz wenig diskutiert. Ne? Und auch das weiß ich nicht, ob man das, könnte man das modellieren, dass sich das dann auch wieder ausschleicht?
Ja, könnte man schon modellieren, ja. Also prinzipiell kannst du in so ein Modell alles reinbauen, was du möchtest. Aber man muss sich halt immer im Klaren drüber sein, da sind halt wieder dann Annahmen drin. Und die können richtig sein oder auch nicht. Es ist halt dann interessanter zu sagen, was ist denn der Möglichkeitsraum an allen möglichen Events oder allen möglichen Einflussgrößen, die da eine Rolle spielen könnten und den dann mal zu analysieren. Also nicht zu sagen, was kommt raus unter einem ganz bestimmten Set von Annahmen, sondern was kommt raus, wenn ich ganz unterschiedliche Szenarien modelliere. Und dann kann man sich immer noch überlegen, welche dieser Szenarien sind denn wahrscheinlicher oder welche nicht. Aber trotzdem hat man dann eine Bandbreite an Möglichkeiten, die auch rauskommen könnten.
Das habe ich so verstanden, dass die Studie, die du so toll fandst, genau das gemacht hat, indem sie einfach sehr unterschiedliche Annahmen gemacht haben und trotzdem kam ja bei allen am Ende was raus. Nur die Bandbreite war halt groß und das ist ja etwas, was ich eigentlich erlebe, gerade bei dieser Sorte Publikationen. Ich will es jetzt gar nicht unbedingt immer alles Studien nennen, dass die da so eine absolute Zahl bringen. Und ich glaube, das ist einfach gar nicht richtig.
Ja, und das führt dann oft auch dazu, dass dann geredet wird, es läge eine Evidenz vor für einen bestimmten Sachverhalt, der aber halt überhaupt nicht da ist, weil man es so präzise gar nicht sagen kann.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.